Die heutige Predigt von Kurt ist überschrieben mit Gottes Söhne und Menschentöchter. Und so schreibt er. Dieser Abschnitt enthält einige Aussagen, die in sich selbst schwer zu verstehen sind. Es gab in der Geschichte der Auslegung diverse Debatten, ja sogar wilde Spekulationen darüber. Ich werde auf einige dieser Schwierigkeiten zu sprechen kommen. Aber damit wir uns durch diese Dinge nicht ablenken lassen und nicht die Hauptsache aus den Augen verlieren, wollen wir uns zuerst auf den Zusammenhang konzentrieren, in dem dieser Abschnitt steht. Beim letzten Mal hatten wir festgestellt, dass uns im 4. und 5. Kapitel zwei Nachkommenslinien gezeigt werden. Wir sahen die Linie Kains, der sich von Gott abgewandt hatte und seine Nachkommen mit sich zog, die darauf eine gottlose Gesellschaft gründeten und immer schlimmer und gewalttätiger wurden. Dann wurde die Nachkommenslinie von Seth aufgezeigt, die den Namen des Herrn anriefen, was besonders in Seths Nachfahren Henoch zum Ausdruck kam, von dem es heißt, dass er mit Gott wandelte und schließlich in den Himmel aufgenommen wurde. Diese Linie ging weiter bis zu Noah, der Begründer der neuen Menschheit wurde, die durch das Gericht der Flut hindurch gerettet wird. Und in Kapitel 6 bis 8 wird dann ausführlich davon berichtet, wie Gott dieses Gericht über die Welt bringt und wie er Noah und seine Familie rettet. Und eben dazwischen steht dieser kleine Abschnitt, den wir heute vor uns haben. Aus dem Zusammenhang heraus können wir erkennen, dass er einerseits abschließt, was in Kapiteln davor berichtet wird, und andererseits vorbereitet und begründet, was Gott danach tut. Wir sehen eine Beschreibung davon, dass die Bosheit der Menschen ihr volles Maß erreicht hat und sollen dadurch verstehen, dass es für Gott nur noch eines gibt, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Am Anfang, als Gott alles geschaffen hatte, heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und hier, am Ende unseres Abschnittes, heißt es, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Die Verse davor beschreiben den traurigen Zustand der Menschen auf der Erde. Es ist die Rede von schlechten sexuellen Verbindungen, von Riesen und vor allem davon, dass die Pläne und Motive der Menschen nur böse waren. Das sind die Gründe für das Gericht Gottes. Und wir wollen sie im Einzelnen kurz betrachten. Die Frage, die so kontrovers diskutiert wird, die ich eingangs erwähnt habe, ist, wer sind die Söhne Gottes, die sich Töchter der Menschen zu Frauen nahmen? Nun, es gibt drei verschiedene Ansichten darüber. A. Es sind abgefallene Engel. B. Es sind Regenten und Könige. Und C. Es sind Männer aus der Linie Seths. Die Idee, dass die Söhne Gottes abgefallene Engel, also Dämonen sind, die sexuelle Beziehungen mit menschlichen Frauen eingingen, war vor allem im ersten Jahrhundert nach Christus verbreitet. Ebenso findet man sie im Apokryphenbuch Henoch. Da wird beschrieben, dass Engel sexuell mit Frauen verkehrten und diese Frauen dann Riesen zur Welt gebracht hätten. Diese Riesen wären 3000 Ellen, also mehr als 1000 Meter hoch. In der Bibel finden wir den exakt gleichen Begriff Söhne Gottes noch im Buch Hiob. Und dort sind es eindeutig Engelwesen. Ein weiteres Argument wird auch aus dem Judasbrief entnommen, wo von ungehorsamen Engeln die Rede ist, die ihren Bereich, also ihre Behausung, verließen. Obwohl die Bibel auch von Engeln berichtet, die die Gestalt von Männern annahmen, die rein theoretisch sexuellen Verkehr mit Frauen haben könnten, finde ich die Argumentation doch zu spekulativ. In unserem Abschnitt ist nicht die Rede von der nur sexuellem Kontakt, sondern dass sie sich, diese Menschentöchter, zu Frauen nahmen, sie also heirateten. Dazu heißt es ja auch, dass sie ihnen Kinder gebaren. Das bedingt ein langes Zusammenleben, während die Frau schwanger ist, bis sie gebiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Engel auf der Erde mit Frauen verheiratet sind und ein Familienleben pflegen. Eine weitere Auslegung besagt, dass die Söhne Gottes Regenten, also böse Herrscher gewesen seien. Solche werden im Alten Testament oft Göttersöhne oder auch Götter genannt. In manchen Kulturen im Altertum sagte man von den Königen auch, dass sie göttliche Abstammung hätten. Und im Gilgamesch-Epos wird berichtet, dass gewisse Könige, wenn ein Paar heiratete, das sogenannte Recht der ersten Nacht mit der frisch verheirateten Frau beanspruchten. Einfach, um ihre Herrschaft zu demonstrieren. Nach dieser Auslegung wären dann die Söhne Gottes solche böse Herrscher, die in dieser ersten Nacht zu den Frauen eingingen. Aber auch das scheint mir zu weit hergeholt. Auch hier passt das nicht, dass in Vers 4 die Söhne Gottes die Töchter der Menschen zur Frau nahmen und Kinder mit ihnen hatten. Am meisten überzeugt mich die Auslegung, dass die Söhne Gottes Männer der Nachkommenslinie von Seth waren. Das waren Männer, die eigentlich den Namen des Herrn anriefen. Kapitel 4, Vers 26. Und als Gottes Volk die Erde bevölkern sollten. Diejenigen, die den Namen des Herrn anrufen, werden in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, Söhne Gottes genannt. Diese Söhne Gottes aus den Nachkommen Seths sollten sich auch Frauen nehmen und Kinder zeugen, die dann die Linie Seths fortsetzten. Aber sie sollten sich Töchter Gottes zur Frau nehmen, nicht die Töchter der Menschen. Die Töchter der Menschen waren somit Frauen aus der Linie Kains. Sie wurden Töchter der Menschen genannt, weil sie nicht nach dem Namen Gottes genannt wurden, ihn nicht anriefen. Das nur Menschliche wurde damit betont. Dass Söhne Gottes Töchter der Menschen heirateten, bedeutet nichts anderes, als dass Gläubige aus dem Volk Gottes Ungläubige heirateten. Das ist eine Sache, die von Gott sehr häufig scharf verurteilt und verboten wird. Salomo, der wie kein anderer für seine Weisheit gerühmt wird, ist in dieselbe Falle des Ungehorsams getappt, ist durch die heidnischen Frauen zum Abfall, ja in den Götzendienst verführt worden und hat das ganze Volk Gottes mit sich gezogen. Hier, bei den Nachkommen Seths, sehen wir sozusagen den Prototyp dieses Ungehorsams. Dass diese Wahl ihrer Frauen schlecht war, ja, dass sie ein Auswuchs der Sünde war, können wir daran sehen, welche Kriterien die Wahl bestimmten. Es sind dieselben Kriterien, die Eva bewegten, von der verbotenen Frucht zu nehmen. Als Eva im Begriff war, von der Frucht zu nehmen, heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Sie wurde gelockt durch die äußeren Schönheit der Frucht, eine Lust für die Augen und durch das Begehren selber zu entscheiden, was gut und böse ist. Und so heißt es auch von den Söhnen Gottes, dass sie sahen, dass die Menschentöchter schön waren und dass sie sich die nahmen, die sie wollten. Anstatt sie auf die innere Schönheit und auf die Gottesfurcht ihrer gewünschten Partnerinnen schauen. Die Menschentöchter betörten die Gottessöhne einzig durch ihre äußere Schönheit. Sie werden Töchter der Menschen genannt, weil sie eben nur menschlich waren. Sie waren keine Anbeter Gottes und darum nicht durch den Geist Gottes belebt. So haben schließlich die Anbeter Gottes aus der Nachkommenschaft von Seth, die Gott erwählt hatte, sich mit dem Volk Kains vermischt. Diese Vermischung des Volkes, das seine Heimat im Himmel hat, mit den Menschen, die dieser Welt gehören, ist etwas, das Gott von Anfang bis zum Ende der Bibel verboten und davor gewarnt hat. Nicht nur das Verbot, Ehepartner aus den Völkern der Welt zu nehmen, sondern sämtliche Reinheitsgebote des Alten Testaments zeigen in diese Richtung. Das Volk Gottes darf sich nicht vermischen mit der Welt, weil die Lebensweise und die Denkweise der Welt stets darauf gerichtet sind, Einfluss zu nehmen. Das hat nichts mit der Rasse zu tun. Im Alten Testament wurden zwar die Israeliten, die sich mit den Völkern Kanaans vermischten, das aber nur, weil Gott die Israeliten zuerst als sein besonderes Volk erwählte, dem er sich offenbarte. Seit Christus auch verstanden ist und der Heilige Geist auf Menschen von jeder ethnischer Herkunft ausgegossen wurde, ist die Trennung von Israeliten und anderen Völkern aufgehoben. Die Trennlinie geht nur zwischen denen, die Christus gehören und ihm nachfolgen, und denen, die das nicht tun. Aber die Trennung muss nach wie vor bestehen bleiben. So schreibt der Apostel im 2. Korintherbrief: Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Weil die Söhne Gottes es nicht beachtet haben, hat Gott sein Gericht näher rücken lassen. Wir wissen, dass das Gericht der Flut kommen wird. Vorher gibt es aber noch ein anderes Gericht Gottes. Es ist dasselbe Gericht, unter dem die Menschen heute aufstehen, bevor das letzte Gericht kommen wird. Das heißt hier: Darum sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer im Menschen bleiben, weil er ja Fleisch ist. Weil er Fleisch ist, das heißt, weil seine Motive und Wünsche vom Fleisch bestimmt sind, zieht der Herr seinen Geist zurück. Mit anderen Worten, der Mensch wird seinen sündigen Wünschen überlassen. Es ist dasselbe, das Paulus im Römerbrief im 1. Kapitel beschreibt. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in Unreinheit. Gottes Gericht beginnt nicht erst mit der Verurteilung und der Vernichtung. Es beginnt damit, dass diejenigen, die ihn nicht anbeten wollen, weil sie lieber ihre eigenen Wege gehen wollen, diesen eigenen Wegen überlassen werden. Das, was sie begehrten in ihren sündigen Herzen, dazu sind sie nun verflucht, es ausleben zu müssen. Sie sind Gefangene ihrer eigenen Begierden geworden. Von der Sünde geknechtet können sie nun gar nicht mehr anders, als gegen Gottes Willen zu leben. Nun hält sie nichts mehr. Ihre Bosheit erreicht den Gipfel. Das Sinnen und Trachten ihrer Herzen sind nur böse den ganzen Tag. Es ist so weit gekommen, dass sie nicht nur in Sünde fallen, dass es ihnen nur passiert, dass sie Böses tun, sondern sie wünschen und begehren es von ganzem Herzen, ständig, den ganzen Tag. Das ist der Weg der Menschheit, die von Gott abgefallen ist. Es ist auch der Weg, den jeder Mensch bis zum Ende geht, wenn nicht Gott in seiner Gnade eingreift und wieder seinen Geist gibt, der ihn zur Umkehr führt. Zuerst wollen wir nicht auf Gott hören, vielleicht wie Eva, nur in einer kleinen Sache. Dann, wenn die Geisteshaltung Eingang gefunden hat, werden wir mehr und mehr in diese Richtung getrieben. Wir werden schließlich, nachdem wir permanent Gottes Reden ignorieren, dahingegeben werden und nicht mehr anders können. Hören wir nun auf ein kurzes Zwischenspiel. Das Böse nahm Überhand. Die Menschen sind ihm ausgeliefert. Mose schreibt auch noch, dass es Riesen gab. Warum erwähnt er sie? Es heißt ja nicht, dass diese Riesen von Frauen stammen, die mit Engeln sexuell verkehrten. Diese Idee finden wir nur in dem apokryphen Buch Henoch. Es heißt einfach, dass die Riesen zu dieser Zeit auf der Erde lebten. Die Riesen waren Helden der Vorzeit. In der Bibel hat das Wort Helden allerdings nicht seinen guten Klang wie bei uns heute. Meistens waren sie böse und gehörten zu den gottlosen Völkern, wie zum Beispiel die Riesen, die Kaleb besiegen musste, die in dem Land lebten, das Josua ihm gab. Oder später der Riese Goliath. Die Riesen sind eine starke und mächtige Bedrohung des Bösen. Sie sind ein weiteres Indiz davon, wie sich die Menschheit zum Schlechten entwickelt hatte und böse Gewalt herrschte. Die Situation ist hoffnungslos. Es kann nichts mehr zum Guten gewendet werden. Die Menschheit kann nicht repariert werden. Es ist so schlimm, dass Gott traurig und betrübt ist darüber, dass er die Menschen gemacht hat. Seine Trauer ist aber nicht Ausdruck der Ohnmacht, wie es bei uns manchmal ist. Gottes Trauer drückt aus, dass es so schlimm steht mit den Menschen, dass ihnen nicht mehr geholfen werden kann. Man kann mit ihnen nichts mehr Gutes anfangen. Sie müssen vernichtet werden. Sie haben nur das Verderben verdient. Aber in diesem Gericht Gottes, das bevorsteht, sehen wir dennoch seine Gnade hervorleuchten. Gott hat einen Mann bestimmt, durch den er Rettung für die zukünftige Menschheit bringen wird. Er ist in diesem Chaos der Bosheit noch nicht sichtbar, aber er ist schon geboren. Es ist Noah. Wenn das Gericht der Flut über die ganze Welt und ihre bösen Bevölkerung kommen wird, dann wird noch ein Mann und seine Familie überleben. Noah ist nicht ohne Sünde, aber es heißt, dass er Gnade gefunden hat bei Gott. Gott wird durch ihn die Rettung bringen, die er schon Adam und Eva versprochen hatte. Als Noah zur Welt kam, sprach sein Vater: Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Darum nannte er ihn Noah, denn Noah, der Name kommt von dem Wort Nuach, was Ruhe bedeutet. Darin ist schon der angedeutet, der als Nachkomme von Noahs Sohn Sem hervorkommt. der Herr Jesus Christus, der uns in die Ruhe Gottes führen wird. So ist in Gottes Gericht immer auch noch seine Gnade vorhanden. Bevor er das endgültige Gericht über die Menschen kommen lässt, lässt er sie die Folgen ihrer Sünde erfahren. Das soll sie dahin bringen, dass sie sich nach Rettung ausstrecken. Die schreckliche Situation vor der Flut sollte die Menschen noch einmal aufrütteln. Und wenn Noah dann anfing zu predigen, die Rettung vor der Flut zu verkündigen, dann konnten sie eigentlich erkennen, wie nötig sie diese Rettung hatten. Und so ist es auch heute mit dem Zustand der Welt, in der wir leben. Wir müssten uns eigentlich nicht fragen, warum lässt Gott das Böse in der Welt zu? Warum lässt er Krieg und Gewalttaten geschehen? Gott lässt diese Dinge zu. Ja, er lässt sie sogar bis zum Volllass erwachsen, damit wir deutlich vor Augen haben, was die Sünde, der Abfall von Gott für Auswirkungen hat. Wir Menschen sollen erkennen, dass wir sein Gericht verdient haben, und wir sollen merken, dass wir uns nicht verbessern können und uns nicht selber helfen können. Ohne Gottes Eingreifen ist unsere Situation so hoffnungslos wie die der Menschen vor der Flut. Wir stehen vor dem verdienten Gericht. Aber Gott hat auch einen Ausweg gegeben. So wie er Noah gebraucht hat, einen kleinen Teil der Menschheit zu retten, die mit ihm in die Arche steigen werden, so hat er einen zweiten Noah gesandt, der uns aus dem letzten Gericht rettet, Jesus Christus. In Lukas 17 heißt es, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den letzten Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Die Welt ist reif für das Gericht. Es gibt keine Hoffnung, dem zu entkommen, als allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus. Die Menschheit kann nicht verbessert oder repariert werden. Sie kann nur gerettet werden. Darum verkünden wir den Retter und rufen der hoffnungslosen Welt zu mit Apostelgeschichte 16. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und Apostelgeschichte 4. Denn es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Amen.